und den Vers aus Matthäus 18,3. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und vielleicht denkst du dir, was hat jetzt der Tastsinn mit diesem Satz zu tun? Und ich hoffe sehr, dass es dir gleich einleuchten wird. Ich stelle euch noch mal kurz den Kontext her von dem Kindervers. Die Jünger möchten von Jesus wissen, wer ist eigentlich der Größte von uns im Himmelreich? Die hatten kurz vorher viel über das Himmelreich gesprochen. Und Jesus nimmt als Antwort ein Kind in ihre Mitte und zeigt ihnen auf eben diese logische Konsequenz. Wenn du nicht umkehrst und wirst wie dieses Kind, dann kannst du nicht ins Himmelreich kommen. Und wir haben ganz viel in den letzten Wochen gehört, was wir tun können, um kindlicher zu werden. Und vielleicht bist du jetzt so bibelfest und auch schlagfertig, dass du direkt kontern kannst, Moment mal, ich bin schon Kind Gottes. In Johannes 1,12 steht, so viele ihn aber aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, du, wenn du sagst von dir, ich bin Kind Gottes, dann bist du eigentlich schon fertig. Du hast ihn aufgenommen, du glaubst daran, dass er dich erlöst hat und mehr braucht es nicht dafür. Du kommst ins Himmelreich. Ja, du hast recht. Du bist Kind Gottes, du hast Heilsgewissheit. Punkt. Und warum haben wir dann aber trotzdem diese Reihe mit vielen hilfreichen Anregungen, mehr wie ein Kind zu werden und auch so zu handeln? Bei Jesus ist es ja so, dass du dir seine Gnade nicht verdienen kannst. Kannst gerne mal die Hand heben, wenn du das auch so siehst. Du kannst einfach nichts tun, damit er dich mehr liebt. Alles, was nötig war, damit du mit ihm glücklich und alt werden kannst, hat er schon erledigt am Kreuz. Du bist ein Kind des Höchsten und es kann dir niemand nehmen. Diese Liebe kann dir niemand nehmen. Nichts kann dich davon scheiden. Also warum reden wir darüber, dass wir etwas tun sollen, dass wir etwas anders tun sollen? Es gibt einen Abschnitt in der Bibel, der kann das total gut zusammenbringen, Paulus halt. Es steht in Epheser 2, 8 bis 10. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass sich niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und die Bibel ist wirklich voller Verse übers Tun. Zum Beispiel Matthäus 7, 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun, meines Vaters. Was ist denn jetzt eigentlich dieses Himmelreich? Das wäre tatsächlich eine eigene Predigt oder sogar eine Reihe. Deshalb erkläre ich es hier nicht. Allerdings, wenn dich das näher interessiert, lies doch einfach selbst nach. In Matthäus 13, das ist ja vor dieser Frage der Jünger, wer der Größte ist. Und auch danach spricht Jesus ganz viel darüber, über das Himmelreich in Gleichnissen tatsächlich. Und in allen diesen Stellen geht es auch ums Tun. Einer pflanzt ein Senfkorn, ein Hausherr sucht Arbeiter für seinen Weinberg, ein König richtet seine Hochzeit für seinen Sohn aus. Wie passt es also jetzt zusammen? Na, einerseits dieses große Geschenk, das wir einfach nur annehmen müssen und alles fein. Und auf der anderen Seite geht es um das Tun, um einen Unterschied zu machen. In Matthäus 16, 27 steht, denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Lukas 8, 21. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Und den nächsten Vers, über den werde ich dann auch ein bisschen tiefer noch reden. Jakobus 1, 25. Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Hier steht nicht nur Hörer des Gesetzes, sondern auch mit Adjektiv ein vergesslicher Hörer. Jetzt ist die Moni gar nicht hier. Ich glaube, die ist bei Zoom dabei. Ich wollte dich als Beispiel nehmen. Moni ist nämlich Schneiderin. Und ich wette mit ihr oder mit euch auch, ich kann sie nachts einfach wecken und sie kann sofort die Maschine einfällen. Sie kann einfach sofort loslegen und ihre Arbeit verrichten. Die ganzen handwerklichen Griffe sind so, ja, in Fleisch und Blut übergegangen. Nicht nur ihr Kopf weiß, was zu tun ist, sondern auch ihre Muskulatur. Und in deinem Alltag, in deinen Arbeitsabläufen wird es auch solche Abläufe geben, die du so gut kannst, die könntest du blind ausführen. Wie geht das denn? Wie geht es, dass uns etwas in Fleisch und Blut übergeht? Ganz platt gesagt, durch Wiederholung. Nach einem Mal ausführen können wir nicht sagen, dass wir etwas können, dann kennen wir es höchstens. Dann sind wir wahrscheinlich auch eher diese vergesslichen Hörer. Dann fragen wir uns beim nächsten Mal nach einer gewissen Zeit, wie ging das nochmal? Vielleicht hast du auch schon mal den Satz gehört, wir Menschen sind schon mal Wissensriesen, also wir wissen sehr, sehr viel. Wir sind aber Umsetzungszwerge. Wir kennen ganz viel, haben davon gehört oder gelesen, können es aber nicht. Noch nicht. Und die schlechte Nachricht ist hier, du brauchst das Handeln, du brauchst das Umsetzen und die Wiederholung, um sagen zu können, ich kann es, was auch immer es ist. Und die gute Nachricht ist die gleiche, du kannst es lernen durch Wiederholung. Du brauchst halt nur etwas Zeit und auch Durchhaltevermögen für die Wiederholungen. Und damit sind wir bei deinem Körpergedächtnis. Das setzt sich zusammen aus mehreren Informationsnetzwerken, also Netzwerke, die Informationen in deinem Körper hin und her leiten. Zum Beispiel deine Nervenbahnen sind beteiligt und auch dein riesiges, großes Fasziennetzwerk, was eher mechanische Informationen übermittelt. Da haben wir ein einfaches Beispiel. Du gehst eine Treppe runter, deine Sinne, also mindestens die Augen, vielleicht auch die Ohren, weiß ich nicht, sagen dir, es ist eine Treppe, es ist keine ebene Fläche. Und schon passt du deine Muskelaktivität an. Du streckst dein Standbein gar nicht mehr ganz, sondern etwas weniger, als du es tun würdest, wenn die Laufstrecke eben wäre. Und wenn du dann aber gar nicht hinschaust und die Treppe ist früher zu Ende, als du es dachtest, dann wirst du unten komisch aufkommen, zu früh aufkommen. Und dadurch wird dir von der Fußsohle durch dieses dumpfe Aufstoßen übermittelt eine mechanische Information, dass du deine Muskelaktivität wieder anpasst. Dein Tastsinn, der dir das nämlich übermittelt hat, Treppe ist schon zu Ende, dieser Tastsinn ist riesig. Wir sagen ja schon mal, die Hand ist unser Tastsinn, ne? Augen, Nase, Ohren, Mund, Hand. Aber natürlich tasten wir mit dem kompletten Körper und zwar ununterbrochen. Du kannst ja mal kurz überlegen, wie fühlt sich eigentlich der Stoff an deiner Wade an gerade? Vielleicht hast du auch keinen Stoff, genau, dann fühlst du aber die Luft in dem Moment, du tastest die Luft. Du kannst ja auch überlegen, welche Auflagepunkte sind gerade in Kontakt mit deiner Sitzfläche. Auch da tastest du oder mit deinem Stand. Jetzt tasten wir nicht nur von der Haut aus nach außen, sondern es gibt auch ein inneres Tasten. Manche Menschen, habe ich gehört, ich kann es nicht nachvollziehen, wissen, wo ihre Organe liegen und können mit den Organen auch tasten. Das nennt man Enterozeption oder auch Viszerozeption. Aber zugegeben, damit kenne ich mich nicht aus. Deshalb machen wir weiter mit der Propriozeption. Das heißt, du weißt, wie dein Körper gerade im Raum lagert, also die Lage des Körpers im Raum oder auch eines Körperteils. Zum Beispiel kannst du deinen Arm auf Schulterhöhe heben. Selbst mit geschlossenen Augen ginge das. Und du weißt, wo die Schulterhöhe ist. Es gibt noch die Interozeption, und das lässt sich nicht immer ganz so trennen, Lage im Raum und Interozeption. Das bedeutet nämlich, du weißt, wie sich ein bestimmtes Körperteil anfühlt. Ich bin ja Pilates-Trainerin, und wenn ich mit meinen Teilnehmern so am Start bin und wir sind im Vierfüßlerstand, und dann sage ich zu denen, streck doch mal dein rechtes Bein und heb es an. Und dann passiert schon mal das, dass sie es anheben, aber sie strecken es nicht, weil sie können es auch gar nicht sehen. Und da müsste man eigentlich mit Spiegel arbeiten oder auch mit taktiler Unterstützung, das heißt Hand anlegen und Rückmeldung geben, ab welchem Punkt ist dein Bein gestreckt und wann nicht mehr, bis sie es selbst erinnern können. Das braucht eben ganz viel Wiederholungszahl, habe ich meistens in der Gruppe nicht. Aber mit Spiegel oder anderen Leuten könnte man das lernen. Und genauso, also du spürst dann praktisch jetzt im Vierfüßlerstand, spürst du, die Oberschenkelmuskulatur ist aktiver, da ist mehr Spannung drauf, also ist das Bein gestreckt. Mir geht es heute vor allen Dingen um die Interozeption, also um dieses, wie fühlt sich eigentlich das Bein an, zum Beispiel. Und mir geht es darum, was es mit unseren Emotionen macht, bestimmte Muskeln zu aktivieren. Es gibt ja verschiedene Einkaufswagen. Zum einen gibt es die mit so einer Stange vorne, da legt man beide Hände an. Und es gibt die Einkaufswagen mit diesen kleinen Ohren, sage ich mal, die man so seitlich fasst, richtig? Kennt ihr bestimmt. Und es gab jetzt diese Studie, da wurden Probanden genommen, die hatten Elektroden an ihren Muskeln, einmal Bizeps und Trizeps vor allen Dingen, aber bestimmt auch woanders. Und dann wurde gemessen, wie viel Geld diese Menschen ausgeben, wenn sie einmal die Hand so haben und einmal so lenken. Und das Spannende war, dass 25% mehr ausgegeben wurde, wenn sie so lenken. Also wenn sie die Griffe nutzen, die seitlich sind. Und das liegt daran, dass sie einmal mehr den Bizeps aktivieren, was bedeutet halten, heranziehen, haben wollen. Also haben sie mehr ausgegeben. In dieser Handhaltung ist mehr der Trizeps aktiviert. Und sie haben, das ist mehr so eine ablehnende, wegdrückende Haltung, Bewegung. Und dadurch haben sie weniger Geld ausgegeben. Diese Erkenntnis kannst du beim nächsten Mal für dich nutzen und einfach die Stange zum Beispiel nutzen, um einkaufen zu gehen, wenn du weniger Geld ausgeben willst. Mich begeistert die Studie, weil sie bestätigt einfach das, was wir schon lange ahnen. Mit bestimmten Muskelaktivitäten gehen auch bestimmte Emotionen einher. Die sind einmal erlernt, können auch wieder verlernt werden oder was Neues erlernt werden. Wenn du zum Beispiel zu jemandem aufschaust, der größer ist als du, dann kann es ein unangenehmes Gefühl von Kleinsein in dir hervorrufen. Vielleicht fühlst du dich, du bist nicht auf Augenhöhe, du bist irgendwie unterlegen und das ist dir unangenehm. Oder aber es erinnert dich an ein vertrauensvolles Aufschauen zu deinem Papa, Mama oder zu Gott, der dich beschützt, bei dem du dich angenehm klein fühlst und genießt, dass er alle Macht der Welt hat. Das ist also unterschiedlich von Person zu Person, aber auch sicher von Beziehung zu Beziehung, jetzt in dem Fall. Doch eins will ich einmal festhalten, auch für dich, bestimmte Spannungszustände in deiner Muskulatur rufen Emotionen in dir hervor und damit sind wir dann bei deinen persönlichen Erlebnissen, die zu deiner Identität wurden. Deshalb stimmt es total, ja, du bist Kind Gottes, ab dem Moment, als du dich bekehrt hast, in diesem Moment, als du Jesus dein Leben gegeben hast. Ja, du bist Kind Gottes. Das steht fest, davon kann dich keiner trennen. Es sei denn, du möchtest es vielleicht. Du bist Kind Gottes, es geht um dein tiefes Sein. Und doch gerade von diesem Neusein entsteht doch vielleicht auch ein neues Verhalten. Das erlernte Verhalten von, sagen wir mal, Kindheit, Jugend, bringt gewisse Spannungszustände in deiner Muskulatur hervor und die ertastest du auch permanent durch deine Faszien. aber eben unbewusst zum Glück. Ne? Wenn wir das ständig präsent hätten, würden wir verrückt werden. Also dieses erlernte Verhalten ist vielleicht nicht unbedingt sofort bekehrt. Kann auch sein, wundersamerweise, das geht auch. Doch nicht ganz komplett. Habe ich persönlich zumindest noch nicht erlebt. Die brauchen mitunter Veränderungen. Und wenn du diese Veränderung nur denken würdest, dann ist es ein richtig guter, wichtiger Schritt. Das Denken und auch das Sagen. Ne, Worte haben ja Macht, gerade wenn wir sie laut auch noch aussprechen. Das Sagen, die Worte wirklich mit dem Mund zu formen, das ist auch schon richtig, richtig gut und wichtig. Und doch, wenn du dann ins Handeln kommst, erst dann geht dir eigentlich etwas in Fleisch und Blut über. Wenn du jetzt also Jesus ähnlicher werden willst, dann brauchst du aktives Handeln. Denn daraus werden auch am Ende neue Ergebnisse. Wenn du dich jetzt von diesen ganzen Vorschlägen, die wir in den letzten Wochen so hatten, einfach fremdbestimmt fühlst, dann kann ich das zwar sehr gut nachvollziehen. Und doch, deinem himmlischen Vater geht es nicht um Macht. Also er will dich nicht fremdbestimmen, weil er Macht über dich haben will, sondern weil er einfach seine tiefe Liebe, seine Annahme dir zum Ausdruck bringt. Er hat dich gebaut, er dacht, er weiß genau, was dir gut tut und was nicht. Und deshalb gibt er dir einfach diese vielen Ratschläge, die einen schon mal überfordern können, herausfordern können. Was noch dazu kommt, er weiß ja, dass er dich liebt. Er hat ja keinen Zweifel dran. Doch vielleicht hast du es noch nicht so richtig verinnerlicht. Und dafür brauchst du neue Handlungen, neue Taten. Es geht einfach darum, alte Identitäten abzulegen. Und wie oft verhalte ich mich als Waisenkind, als Außenseiterin, weil es irgendwie noch so in mir drin steckt. Und habe schon ganz oft gehört, dass ich doch Kind Gottes bin. Und im Gottesreich gibt es keine Außenseiter. Und am Ende wird es von außen gesehen, von außen betrachtet, an deinen Taten erkennbar sein, welche Identität du lebst und welche du hast. Ich zähle noch mal so ein paar Sachen auf. Waisenkind, Außenseiter, Bettler, Bettlerin, Sklave, Sklavin, Prostituierte, Prostituierter, was auch immer. Du kannst die Liste weiterführen. Und wir wollen doch gerne hingehen und werden wie die Braut und das Kind. Dazu noch ein Beispiel von mir. Ich bin nach der Schule nach Frankfurt gezogen, vom Dorf in die Großstadt und habe dort echt einen Kulturschock erlebt. Es war zwar irgendwie cool, also ich war auch total neugierig darauf und habe es auch genossen. Und auf der anderen Seite war ich auch echt lost. Und ich habe durch diese Krise gemerkt, was alles bei mir nicht gut läuft. Und habe mir dann Gesangsunterricht verordnet, so gar nicht, um besser singen zu können, sondern eher als Verhaltenstherapie. Und mein Gesangslehrer war darin auch zum Glück ganz gut geschult und hat mir ziemlich schnell gespiegelt, dass ich eigentlich immer auf den Boden gucke. So, wenn er mich von Weitem sieht oder im Gespräch, ich suche nicht den Augenkontakt, sondern schaue eher weg. Und das ist ja eine sehr schützende Position, ne, wenn der Kopf nach unten guckt. Entweder will man sich vor der Hundekacke retten oder was auch immer. Also ich wollte auf jeden Fall auch die Beziehung nicht eingehen, die Nähe nicht haben mit anderen Menschen und habe deshalb auf den Boden geschaut. Und er hat mir dann empfohlen, eben nicht nur die Töne zu üben, sondern auch den Blick zu heben. Und weil ich das wollte, ich wollte mich verändern, habe ich das gemacht und konnte es einfach super gut in meinen Alltag integrieren. Also es war kein großer Aufwand in dem Sinn. Und wenn jetzt gleich die Lobpreiser auf die Bühne kommen wieder und wir gleich Lobpreis nochmal machen wir doch, ne? Dann lade ich dich ein, Gott zu fragen, was er dir rät, was du in Zukunft anders tun solltest, was du anders machen kannst, um mehr Freiheit zu bekommen, um mehr eben in diese gottgegebene Kindschaft zu kommen. Wie du es auch deinen riesengroßen Tasten, ne, der nicht nur nach außen die Haut tastet, sondern auch nach innen, dieses riesige Netzwerk, wie du dem auch vermitteln kannst, dass du Kind Gottes bist. Und zwar nicht nur Kind zu sein, sondern auch so zu handeln. Nochmal als Erinnerung, nicht um dir was zu verdienen, sondern von diesem neuen Sein des Kindes neu zu handeln. Und das Gute ist ja, wenn du Gott fragst, was kann ich anders machen, dann wird er dir nichts geben, was dich überfordert. Herausfordern, ja, aber nichts, was dich überfordert. Also das heißt, das Timing wird stimmen und auch die Belastung wird stimmen. Darauf kannst du dich verlassen.